eine Übung, die erstmal ohne Ball stattfindet. No way.
Die Trainingsphilosophie Deutschland setzt endlich auf die richtigen sportlichen Prinzipien. Kleine Spielform, viele Ballkontakte, viele Entscheidungen, viele Wiederholungen. Endlich rückt das Spiel selbst wieder in den Mittelpunkt. Das ist richtig, das ist wichtig, das ist längst überfällig.
Wir machen jetzt alle die Trainingsphilosophie und wir trainieren jetzt alles nach Trainingsphilosophie Deutschland. Das ist uns zu wenig. Wo sind die Prinzipien, die wir vermitteln sollen? Wo sind die Coaching-Ansätze, die Coaching-Punkte, die wir vermitteln sollen? Und da kommt einfach viel, viel zu wenig bei herum.
Wir entwickeln keine Trainingsform. Wir bauen Systeme für Menschen und nicht für Excel-Tabellen. Und wir glauben, wer heute Zukunft gestalten will, braucht nicht mehr Theorien. Er braucht bessere Werkzeuge. Also genau für diese Realität machen wir Lösungen und nicht für die nächste Hochglanzgrafik beim DFB. Und wenn du echten Wandel willst, nicht nur in der Theorie, dann weißt du, wo du uns findest.
Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Advance Football Spieltrieb, dem Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football. Wir sprechen hier in Folge Nummer 2 über die Trainingsphilosophie Deutschland. Wenn du Trainingsphilosophie Folge Nummer 1 noch nicht gehört hast, da sprechen nämlich der Sakko und ich darüber, dann schau jetzt nochmal bei Spotify, bei YouTube bzw. bei uns auf der Videoplattform vorbei. Da findest du die erste Folge und wie schon in der ersten Folge sitzt mir gegenüber der Sakko. Hallo Sakko, schön, dass du da bist.
Na, im Moment nicht nur in der ersten Folge, sondern ja auch schon die letzten 100 Folgen.
Das stimmt.
Saßen wir uns gegenüber und du hast es kurz erwähnt, wer Teil 1 nicht gesehen hat, sollte es machen, weil wir inhaltlich geteilt haben. Teil 1, Orga-Meta-Ebene der Trainingsphilosophie und der Gedanken dahinter und jetzt heute steigen wir ein in die sportlichen Themen.
Sehr gut. Bevor wir starten aber, kurz nochmal der Hinweis, folgt uns gerne auf Social Media, folgt uns gerne auch bei Spotify, Apple Podcast, wo auch immer und zeigt es gerne euren Trainerkolleginnen und Kollegen. Und wenn du schon Kommentare hast zur ersten Folge, dann gerne auch die loswerden an podcast@advance.football oder ihr kommentiert in dem Podcast selber. Sakko, du hast die zweite Folge sozusagen vorbereitet inhaltlich, dann schieß mal los, was erwartet uns heute?
Wir haben Vorarbeit reingesteckt. Ist ja nicht bei jedem Podcast üblich, vor allem im Fußballbereich glaube ich nicht üblich, da wird viel gequatscht und gerne und wir driften ja ab und zu auch ab und dann sind wir im Erzählen.
Haben wir die Betonung gesagt, liegt auf wir.
Ja, wir beide. Und für dieses Format mit diesem ja eigentlich großen Thema der Trainingsphilosophie haben wir uns ja gesagt, wir gehen da sehr strukturiert vor. Heißt, wir waren ja das letzte Mal schon irgendwie so, dass wir gesagt haben, wir starten bei diesen großen Metathemen, wie schon gesagt, und steigen jetzt in die sportlichen Themen ein. Wir starten auch wieder mit etwas Positivem zum Beginn und dann haben wir was mitgebracht und das ist ja das Booklet, das kann man sagen, Trainingsheft eigentlich oder die offizielle Begleitlektüre zur Trainingsphilosophie Deutschland. Das ist unserer Auffassung nach, von dem, was wir so gesehen haben, einfach das zentrale Dokument, das alles als Ideen nochmal zusammenfasst und irgendwie klar kategorisiert. Und wir haben uns dann auch überlegt, ob wir in Videos einsteigen. Es gibt ja unzählige Fortbildungsvideos, die dauern aber halt alle über 2 Stunden, bevor wir da uns Stück für Stück durchklicken. Und es dann heißt, ja gut, bei der Fortbildung war der Fokus hier und bei der Fortbildung war der Fokus da. Und ich habe gesagt, nee, dann orientieren wir uns zumindest irgendwie an einem zentralen Dokument, das es dann auch gibt. Und da wollen wir den Zuschauer und Zuhörer und die Zuschauerin und die Zuhörerin einmal durchführen mit unseren Gedanken und schließen mit einem kleinen Fazit.
Cool, sehr gut. Dann hast du es schon gesagt, wir starten mit dem ersten Block, nämlich trainingsinhaltlich, um was es geht. Also wie gesagt, Metathemen, grundsätzlich haben wir alles schon besprochen. Jetzt geht es tatsächlich um, es wird ja teilweise auch die beste Trainingseinheit genannt, wir klären das auch nochmal auf, was genau das ist und ob es jeder auch verstehen kann, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall, wir starten mit den ersten positiven Sachen, was man aus dem Booklet auch rausnehmen kann und auch aus den Fortbildungen inhaltlich, die man sehen kann. Und eines ist ganz klar, Gott sei Dank gibt es endlich jemanden oder mehrere Leute, die ganz klar propagieren, kleine Spielform, 1 gegen 1 bis 4 gegen 4 ist einfach ein Must-Do im Kinder- und Jugendfußball. Da gibt es 1 Million Studien, sei es von Sebastian Schwab, Heiko Lex, wer auch immer, dass die Ballkontaktzahlen deutlich höher sind in der kleineren Spielform als jetzt in einem 7 gegen 7, 9 gegen 9, dass die Torabschlüsse öfter gelingen, dass mehr Tore geschossen werden, dass es mehr Dribblings gibt, längere Dribblings als in großen Spielformen. Also all das, was wir ja auch und auch schon Horst Wein mit Foninho früher im 3 gegen 3 propagiert hat, wird jetzt auch endlich nicht nur vom DFB-seitig für den Kinderfußball als relevant angesehen, sondern vor allem auch für die, CBA-Jugend, vielleicht auch für den Erwachsenenbereich.
Ja, das war, glaube ich, auch eins der Themen, die wir in der letzten Folge als Orga-Themen aufgegriffen haben, dass diese Kleinfeldformen nun mal jetzt einfach den Fokus bekommen. Etwas, was weitergeht und das wir auch schon seit Jahren eigentlich mitgeben, den Trainerinnen und Trainern, was da gewisse praxistauglich mitbringen soll, ist ja das Thema konkrete Struktur. Es gibt ja für diese die beste Trainingseinheit, in Anführungszeichen, eine klare Trainingsstruktur. Und die beginnt eben mit einem 15-minütigen Aktivierungs- oder Übungsteil, dann im Spielblock, Übungsblock, Spielblock, also 15 Minuten 30, 15, 30. Das ist zumindest mal solide und verständlich. Das habe ich schnell vermittelt, dass ein Training so in diese vier Blöcke unterteilt werden kann. Und sehe ich auch als, wenn es um die Vermittlung geht und um das Verständnis auf Trainerseite, sehe ich das als guten Schritt an, das in so ein klares Modell zu packen. Warum es hier und da vielleicht nicht ausreicht, dazu kommen wir ja aber später noch, aber die Idee, die dahinter steckt, wir machen das ganz klar in ein Strukturmodell, die ist erstmal positiv.
Ja, und ich fasse auch nochmal zusammen, also es gibt eine klare Datenlage, was diese kleinen Spielformen angeht. Das ist international schon absoluter Standard. Gibt es auch genug Studien dazu, die einfach sagen, okay, ich habe mehr Ballkontakt, hatte ich schon gesagt, aber auch einfach mehr Entscheidung und eben nicht dieses isolierte, ich führe eine Technik aus und dann passiert irgendwas, sondern es ist ganz klar, Entscheidungen werden öfter getroffen in diesen kleinen Formen, weil ich öfter den Ball habe.
Ja, das wird so ein bisschen ergänzt, finde ich. Es gibt auch eine Präsentation auf der DFB-Akademie-Seite. Da findet sich einmal das Booklet, das wir heute zeigen, aber auch noch eine weitere Präsentation, das so die wichtigsten Themen nochmal zusammenfasst. Und da gab es so die Fehler der Vergangenheit sozusagen. Es waren drei Stück, die da genannt werden. Es war einmal eine übermäßige Taktisierung, zu große Spielform und zu wenig Netto-Spielzeit pro Spieler. Diese Taktisierung wird auch mit Rondoisierung beschrieben. Heißt, dass sich viele Trainer nach oben orientieren, was die Trainingsplanung angeht. Der U19-Trainer guckt auf den Profitrainer, der U15-Trainer auf den U19-Trainer und so weiter. Heißt, diese Fehlentwicklung, die wir ein Stück weit in den letzten Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten hatten, die wird da aufgegriffen und eben mit diesen drei Schlagworten, ich wiederhole nochmal, übermäßige Taktisierung, zu große Spielform und zu wenig Netto-Spielzeit pro Spieler, da nochmal klar zusammengefasst.
Ja,
und wenn wir auf den, ja.
Ich hab eine kleine Anekdote dazu, weil ich in Vorbereitung auf den Podcast geguckt habe, weil das Trainingseffizienzthema ist ja was, das wir auch schon sehr, sehr lange propagieren und sehr lange in den Fokus drauf legen, auch schon bei unseren ersten Fortbildungen, kann ich mich noch dran erinnern. Und auf unserer Plattform, die wir ja mit Start des Corona-Lockdowns, wer sich noch erinnert, 2020 im März war es, glaube ich, gestartet haben, schon da gab es die erste. Eine der ersten Fortbildungen war zum Thema Trainingseffizienz. Also jetzt 5 Jahre später ist es ein Riesenthema, scheinbar auch in der Trainingsphilosophie. Und Leute, die bei uns auf der Plattform waren oder die unsere Fortbildung damals schon geschaut haben, damals ging das ja alles noch über Zoom und man musste sich irgendwie anmelden, ganz hands-on. Schon damals war das Thema mehr Netto-Spielzeit.
Also gibt ja vielleicht nicht ohne Grund einige Fragen, die wir bekommen in die Richtung, habt ihr das mit dem DFB zusammen entwickelt oder hat der DFB sich an euch orientiert? Also ohne uns selbst beweihräuchern zu wollen, ist das super häufig irgendwie eine Frage gewesen, die wir bei unseren Workshops oder Fortbildungen bekommen. Die Antwort ist, wir haben 2020 angefangen. Also vielleicht kann man daraus die Rückschlüsse ziehen, inwiefern sich wo orientiert wurde. Das ist ein anderes Thema. Ich finde es ein bisschen schade, dass eben der ganzen Entwicklung der Inhalte, also auf der einen Seite wird gesagt, wir erfinden das Rad nicht neu und es ist keine Raketenwissenschaft. Auf der anderen Seite wird keine einzige Referenz gezogen zu Vereinen, Institutionen, Ideen, Philosophien oder Organisationen wie uns, an denen sich orientiert wurde. Und man erkennt an unzähligen Stellen in der Philosophie Parallelen, nicht nur zu dem, was wir tun, sondern auch was viele andere tun, was auch viele Vereine tun. Und anstatt sich einfach hinzustellen und zu sagen, das hier haben wir bei dem Verein gesehen, der das seit Jahren macht und etabliert hat. Und da haben wir uns daran orientiert und das so adaptiert, wird ja das so dargestellt, als ob das alles dem eigenen Hirnschmalz entstanden ist. Das,
müsste man nachher mal mit Strategie, nee, mit Steuerung F, müsste man das mal gucken, ob wenigstens Horst Wein, die Legende, hier benannt wird. Müsste man nachher mal machen. Ein weiterer Punkt, der absolut positiv ist, dass auch jede Position, zumindest im Kinder- und ja, Jugendfußball, so ein Stück weit profitiert davon, weil es einfach so ein bisschen individualisierteres Training ist und vor allem auch so ein bisschen positionsunspezifisch, weil auch in der D-Jugend brauchen Abwehrspieler ein vermeintlicher ein offensives 1 gegen 1. Das ist dann vielleicht nicht das klassische Arjen Robben oder Kingsley Coman 1 gegen 1, wie das jeder immer im Kopf hat. Ich stehe frontal in der Auslinie und versuche an ihm vorbeizukommen. Sondern es geht halt auch als Innenverteidiger drum, ein seitliches 1 gegen 1 gewinnen. Ein 1 gegen 1 mit dem Gegner im Rücken. Und da eben zu schauen, okay, mit diesen kleinen Formen, dass es ein bisschen moderner ist, ein bisschen aufgelockerter ist und nicht so positionsspezifisch, das ist einfach wahnsinnig wichtig.
Mhm. Ja, ich meine, super kleine Spielform, das bedeutet, dass jeder Spieler offensiv dribbeln muss, jeder Spieler irgendwie auch im 1 gegen 1 kurz vorm Tor verteidigen muss. Also wir haben super viele Situationen, die sonst ja eigentlich nur für eine kleine Gruppe vielleicht zustande kommt, und hier hast du sie für alle. Und das, wie du es beschrieben hast, ist, glaube ich, schon was, das auch uns schon vor Jahren davon überzeugt hat, zu sagen, warum kleine Spielformen, vor allem wenn wir über den Kinder- und Jugendbereich sprechen, ja, so overpowered sind, wie man neudeutsch vielleicht sagen würde.
Ja, cool. Dann lass uns doch mal reinstarten. Und zwar, wir haben den zweiten Block jetzt, nachdem wir jetzt die Einführung so ein bisschen gemacht haben, haben wir genannt Trainingsphilosophie oder Trainingseinheit. Ein Blick in das offizielle Heft zur Trainingsphilosophie. Und da hangeln wir uns jetzt so ein bisschen entlang und möchten so die ein oder andere Thematik aufgreifen und euch auch aufzeigen. Start doch gerne mal mit dem Warum.
Sehr gern. Also wir beide orientieren uns jetzt mal hier an diesem Bildschirm. Wir packen den Link zu diesem Booklet aber in die Shownotes. Ist ja jetzt irgendwie kein geheimes Werk des DFB, das wir irgendwo entführt haben, sondern das gibt es auf der Homepage zum Download verfügbar. Hier ist es als schickes Flipbook hinterlegt. Heißt, ich kann draufklicken und es blättert sich auf. Sehr cool. Wir gehen jetzt nicht die ganzen 66 Seiten durch, die die Ausarbeitung hat, sondern haben uns gezielte Themen für heute dann rausgesucht. Und wir beginnen hier bei das Warum. Das ist nämlich die Einführung, die hier selber der DFB gewählt hat. Und das Warum gibt es dann hier als zwei große Themen. Zum einen haben wir die U21-Spielzeiten hier benannt werden. So, wir gucken, geringe Einsatzzeit von U21-Spielern in den Profiligen. Zu wenig deutsche U21-Spieler schaffen den Sprung in die Profiligen und erhalten dort Einsatzzeiten. Für uns liegt die Ursache hierfür in erster Linie in der Ausbildung der Spieler. Werden diese in Zukunft besser ausgebildet, steigen dadurch ganz automatisch auch die Einsatzzeiten.
Mhm.
Die zweite Entwicklung ist die Dropout-Quote. Der Dropout an der Basis ist zu hoch. Viele junge Spielerinnen und Spieler hören bereits ab dem D-Juniorenalter wieder mit dem Fußballspielen auf. Wir möchten unterstützen, dass die Freude am Fußball auch die Pubertät hinaus erhalten bleibt und Spielerinnen und Spieler erst frühestens im Alter von 35 Jahren ans Aufhören denken. Also, das hat der DFB für sich hier entschieden. Sagen, das sind die beiden Themen, die die Trainingsphilosophie Deutschland lösen soll. Also, wenn ich als Warum formuliere, dass wir zwei Entwicklungen haben, die wir in den Fokus rücken, dann muss ich davon ausgehen, dass das Thema, das ich hier vorstelle, auch ganz konkret auf die Lösung dieses Problems einzahlen soll. Und wenn ich mir jetzt überlege, geringe U21-Spielzeiten, das war auch die Erkenntnis, die vor einigen Jahren, ich glaube 15, vielleicht auch 13, in England erkannt worden sind vom englischen Verband. Und ja, dann, wir haben es in der letzten Folge kurz erörtert, der ECPP, der Elite Player Performance Plan, entwickelt wurde, um dieses Problem zu lösen. Hier wurden am Ende wahrscheinlich hunderte von Millionen von Pfund ausgegeben, hunderte von Trainern in diesem Projekt engagiert, also mit in diesem Projekt engagiert und versucht zu überzeugen. Es wurden neue Trainer angestellt, es wurden Coachingzeiten verlängert und so weiter. Man hat sich ganz konkret im Ausland orientiert, was machen andere Nationen besser als wir, wo können wir sie überholen. Es wurden Meilensteine definiert und es wurde über jetzt knapp 10 Jahre hinweg ein Projekt sehr, sehr engmaschig begleitet mit Datenerhebungen, mit Status-Quo-Analysen, mit Meilensteinerreichung, mit einem konkreten Projektreport jetzt am Ende. Und mit Erfolg. Also das Ziel, das damals gesetzt wurde, wurde erreicht.
Ja.
Was dort investiert wurde, um dieses kleine Problem U21-Spielzeiten zu lösen, das ist massiv. Und das hat sich sogar auch noch zum allergrößten Teil auf die Leistungsspitze konzentriert. Heißt, da wurde ein Rad gedreht, das nochmal um einiges größer ist als das Trainingsphilosophie Deutschland-Rad. Und hat aber einen viel kleineren Wirkungskreis gehabt, in dem das irgendwie dann auch Wirkung entfalten soll. Und jetzt frage ich mich, wir haben was, das ein Bruchteil von dem an Aufwand bedeutet, ein Bruchteil von dem an Ressourcen, was dieses Projekt in England hatte. Und wir denken jetzt, dass wir unser Problem genauso lösen. Obwohl unser Land um einiges größer ist, unser Föderalismus vielleicht hier und da auch Nachteile mit sich bringt. Und das alles lösen wir jetzt mit dem, was auf den nächsten 60 Seiten steht, nämlich einer neuen Art zu trainieren oder einer bestimmten Art zu trainieren, sagen wir es so. Und da stellen sich mir ein bisschen die Nackenhaare auf, wenn ich mich frage, ist das jetzt echt das, wovon der DFB überzeugt ist, dass er die U21-Spielzeit löst, indem er jetzt einem F-Jugendtrainer erklärt, was er anders machen muss. Ja, also finde ich sehr, sehr schade, das so irgendwie darzustellen, aber vielleicht willst du mal was zur zweiten Entwicklung sagen, oder?
Ja, also generell, man muss sich überlegen, es ist auch die erste richtige Seite sozusagen, woher geleitet wird, und dann sind die ersten zwei Themen U21-Spielzeit und auf der anderen Seite dann das Dropout. Und mir ist schon klar, dass man die Schere aufmachen möchte zwischen Spitze, ja, Trainingsphilosophie Deutschland ist was für die Spitze, ist aber genauso was für die Breite. Aber zumindest auch in diesem breiten Sportkontext, das Thema Dropout, das wird dem Absatz, der hier dann dem auch gewidmet wird, wird dem einfach nicht gerecht. Und es gibt selig genug Studien und es gibt genug Erkenntnisse und Umfragen, vor allem auch von DFB-Seite, wo halt auch ganz klar ist, es geht nicht nur irgendwie beim Thema Dropout um, ist es ein schlechtes Training, ja, sondern es sind immer intrapersonelle Faktoren, die damit reinspielen, also die in mir selber vorgehen als Sportler. Es gibt interpersonelle, also zwischen mir und meinen Eltern, mir, meinem Trainer, mir, meinem Betreuer, mir, meiner Peer Group, mir, meinem Lehrer, wie auch immer. Und dann vor allem auch noch die strukturellen Faktoren. Vor allem die strukturellen Faktoren, da haben wir beim letzten Mal so ein bisschen drüber gesprochen, auch was so Sportstätten etc. angeht. Und da gibt es einfach so viel tolles Material und auch Erkenntnisse, unter anderem auch von Antje Hofmann vom IAT in Leipzig, wo man einfach sieht, wie wahnsinnig komplex dieses Thema Dropout ist. Und hier mit 3 Sätzen, das mal kurz reinzuschreiben, zu sagen, das löst es auch noch, boah, wird, glaube ich, nicht dem gerecht, was man sich eigentlich davon erhofft hat. Ist natürlich in der Sache absolut valide und ist auch zustimmbar. Ja? Wir wollen irgendwie U21-Spielzeit erhöhen, aber zeitgleich ist halt auch irgendwie so diese Dropout-Thematik nochmal so viel größer und so viel gesellschaftlich relevanter, dass es eigentlich dem nicht gerecht wird.
Ja, und ich finde, da macht man dann so ein Fass auf, wo man dann selber hinterher rennt, um das dann wieder einzufangen. Also, ich gehe auf U21-Spielzeiten an und argumentiere, wenn wir nur besser ausbilden, dann kommen die oben schon durch. Und die Antwort ist ja nein, das ist einfach völliger Schwachsinn. Also, es hat tausende von Faktoren und Gründen, warum in deutschen Leistungszentren, die sehr gute Arbeit machen, ja dann trotzdem der Durchbruch nicht zustande kommt. Und auch der DFB, der sich dann immer wieder auf Hospitationsreisen ins Ausland bewegt hat, der sagt ja, okay, die bekommen viel früher Spielzeiten im Erwachsenen-, im Seniorenbereich und haben Strukturen, wo sie vielleicht in der dritten Mannschaft spielen können, auf Landesliganiveau, in der zweiten Mannschaft spielen können, auf Drittliganiveau, in der ersten Mannschaft auf Profi-, also auf Erstliganiveau und haben so ein viel breiteres Netz und viel mehr Wege, um oben anzukommen. Das hat gar nichts damit zu tun, wie die ausgebildet werden. Wenn wir bei Funktionären halt einfach diese kurzen Gedankengänge und Horizonte haben, in denen geplant werden muss im Profifußball, dann entscheide ich mich nicht für mein Top-Talent U17, dann entscheide ich mich für den 32-Jährigen, der halt jetzt einfach schon 200 Spiele gemacht hat. weil ich da weiß, was ich bekomme. Und jetzt zu sagen, ja, Moment mal, aber hast du nicht gesehen, wie der ausgebildet wurde, so, das
schwierig.
Greift nicht und greift auch wenn dann ja erst in 10 Jahren.
Absolut, also, absolut.
FE-Jugend wird eine Weile dauern, bis die U21 Spieler sind.
Lass uns mal weiterspringen.
Wir blättern weiter. Ich habe vorbereitet Seite 10 und habe schon selber einen freudschen Versprecher geliefert, nämlich eine Befragung, die der DFB durchgeführt hat und sich entschieden hat, hier eine Viertel-DIN A4-Seite darauf zu verwenden, das darzustellen. Die Frage stellt, also Befragung von 135 C-, B- und A-Jugendtrainern der Leistungszentren. Die Frage, die gestellt wurde, lautet: Möchtet ihr, dass alle Spielerinnen und Spieler in den 3 Jahren, bevor sie zu euch kommen, in der Struktur und mit den Inhalten der Trainingsphilosophie Deutschland trainieren? Und Josh, leck mich am Arsch, war das Ergebnis eindeutig. Wir haben 135 Ja-Stimmen und 0 Nein-Stimmen. Und ich denke mir, wow, der DFB hat hier den Nagel auf den Kopf getroffen mit seiner Trainingsphilosophie und hat einen bahnbrechenden, einen noch nie dagewesenen Konsens geschaffen im deutschen Fußball, dass alle sagen ja.
Vor allem die Charaktere aus der U17, U19 Bundesliga, wo man, wenn man sich ein bisschen auskennt in der Sphäre, genau weiß, was teilweise das für Charaktere sind.
Ja, jetzt gehen wir mal so ein bisschen darauf ein, was diese Befragung nämlich bedeutet. Also einmal haben wir eine suggestive Fragestellung. Also es wird schon die Frage so formuliert, dass irgendwie die Antwort ja mitgegeben ist. Zusätzlich kommt dazu, die Frage setzt voraus, dass die Befragten die Inhalte der Philosophie ja kennen. Also sind hier dem U19-Trainer, den du angesprochen hast, die Begrenzungen bewusst der Trainingsphilosophie? Also dass wir keine Positionsspezifik haben, dass wir keinen mannschaftstaktischen Tiefgang haben. Also ich müsste dem U19-Trainer sagen, hey, du bekommst jetzt Spielerinnen oder Spieler, die noch nie mannschaftstaktische Inhalte trainiert haben und die auch noch keine positionsspezifischen Inhalte trainiert haben. Weil das ist, was die Frage sagt. Die letzten 3 Jahre, bevor die zu euch kamen, haben die das nicht gemacht. Heißt, der U19-Trainer weiß, meine Spieler haben das in der B-Jugend und vielleicht im alten C-Jugendjahrgang jeweils nicht trainiert. Und wenn man das dem U19-Trainer, der mit Sicherheit nicht jeder die Inhalte der Trainingsphilosophie da schon im Tief kennt, diese Frage stellen würde, wird eventuell das Thema anders aussehen.
Absolut, ja.
Dazu kommen, wir haben keine Vergleichsoption. Also Trainer können in ihren Antworten ja nicht differenzieren. Ich kann ja oder nein sagen und gebe dann vielleicht meine Antwort schon so ein bisschen mit in die Richtung, was gehört werden will. Also wo möchten wir denn eigentlich dann am Ende des Tages mit diesen Ergebnissen dann auch hin. Was besser hier gewesen wäre, ich habe mal so eine Alternativformulierung mitgebracht. Also, wie gut eignet sich die DFB-Trainingsphilosophie zur Ausbildung von Spielerinnen vor dem Übergang in ein Leistungszentrum? Und jetzt kann ich mit einer Skala antworten von 1 bis 10. Das wäre als Fragestellung etwas, das besser stimmt, weil so wird die Zustimmung einem möglichen Idealbild geliefert, aber nicht dem realen Konzept, weil es einfach nicht bekannt ist. Dann die Zahl 135 von 135 ist streng genommen eigentlich absurd und entwertet sich selbst. Also zu sagen, wir haben keinen einzigen, der dagegen stimmt, ist also in der Praxis eine hundertprozentige Zustimmung zu bekommen bei pädagogischen oder sportlichen, fachlichen Fragestellungen, ist nahezu ausgeschlossen, wenn vorher ernsthaft diskutiert wurde. Dazu kommt bei so einem Schaubild natürlich Methodenkompetenz, Methodentransparenz, also wer wurde befragt, wurden sie anonym oder öffentlich befragt und so ist die Zahl einfach nur eine Blackbox und könnte theoretisch auch ausgedacht sein. Also könnt ihr einfach reinschreiben, wir haben die befragt, die haben alle gesagt ja.
Ja, absolut.
Und diese Befragung ist abschließend vielleicht kein Beweis für die Qualität oder Akzeptanz der DFB-Trainingsphilosophie, sondern ein Beispiel für bestätigungsorientierte Kommunikation. Also, sie suggeriert hier Konsens, wo vermutlich keiner in dieser Eindeutigkeit besteht. Sie dient der Absicherung des eigenen Weges und nicht der offenen Bewertung. Und sie ist strategisch schwach, weil sie kritisches Vertrauen verspielt. Also insbesondere bei den Vereinen oder Trainern, die irgendwie auf Augenhöhe auch denken wollen. Und da zähle ich uns mal einfach ganz stark mit dazu. Heißt, während der DFB die Trainingsphilosophie mit 100% Zustimmung, wie man hier sieht, legitimiert, öffnen wir die Diskussion für uns und sagen, hey nein, also was funktioniert daran, was fehlt und wie sieht vielleicht ein ganzheitliches System aus, das das Ganze dann mitbringt. Und
das ist ja auch viel gesünder. Also das ist ja, man muss ja nicht in so einer Broschüre, man muss doch nicht irgendwie vorgaukeln, dass alle super geil das finden. Ist ja super, dass Sandro Wagner dazu steht, glaube ich auch. Auch mit Hanno Balic haben wir uns schon drüber unterhalten. Auch Hannes und Daniel und wie sie alle heißen. Das ist auch völlig, völlig fein. Aber wirklich, kein Mensch dieser Welt kann mir erzählen, dass alle B- und A-Jugendtrainer der U19-Bundesligisten das so beantwortet haben. Bei aller Liebe nicht.
Ja, und ich glaube, also was jetzt uns wichtig ist und was in der Konstellation vielleicht auch hilfreich wäre, also ein ehrlicher Dialog ist da vielleicht mehr wert als die perfekte Statistik, die man dann veröffentlichen kann. Und ja, wenn der DFB hier 100% Zustimmung hat, dann sorgen wir vielleicht für das 1% jetzt, wo wir sagen, ey, vielleicht gibt es hier und da noch Themen, die man überdenken kann, die man entwickeln kann, die man vergessen hat oder die einfach nur schlecht sind.
Ja. Dann lass uns jetzt mal wahrscheinlich zu dem Teil kommen, den die meisten, wenn sie Trainingsphilosophie Deutschland hören oder gehört haben, am ehesten im Kopf haben, nämlich die angezeigte bzw. die vorgegebene Trainingsstruktur. Und das nennt sich ja Struktur der besten Trainingseinheit. Mindestens zweimal pro Woche ohne Spielersatztraining und in jeder Woche. Man kennt es, das Spielersatztraining in der F-Jugend.
Ja, also wir haben hier eine 15-minütige Aktivierung. Inhalt ist zum Beispiel Ballbeherrschung, also Fokus-Dribbling oder Fokus auf Dribbling und Fintieren. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das ein Fokus-Dribbling ist. Ist
Fokus,
eventuell ein Begriff, aber...
Fokus, also, Dribbling, Fintieren, Fangspiele mit und ohne Ball. Ist ja egal.
Okay, ja. Also auf jeden Fall eine Form von Aktivierung, Trainingsziel, viele Aktionen, wenig Schandzeiten, Spielfähigkeit erarbeiten, möglichst kleines Spielerballverhältnis. Dann gefolgt von einem 30-minütigen Spielblock, mehrmals 3 bis 4 Minuten netto pro Spieler, circa 1 bis 2 Minuten Pause, Spielblock 1, Inhalt 1 gegen 1 bis 4 gegen 4 Varianten Videos, Trainingsziele, ganzheitliche Entwicklung der Spielerinnen und Spieler. Dann haben wir einen Zwischenblock, wie es genannt wird, 15 Minuten Grund- und Positionstechnik, Dribbling, Passspiel, Ballmitnahme, Torschuss, Flanken, Kopfball, Flugball, Schnelligkeitsentwicklung mit, ohne Ball, Pendel, Staffel, maximale Sprints und Sprünge. Viele relevante Fußballaktionen, wenige Standzeiten, Spielfähigkeit erarbeiten, möglichst kleines Spielerballverhältnis. Gefolgt vom letzten Spielblock, Spielblock 2, 30 Minuten geht er auch wieder, auch hier wieder mehrmals 3 bis 4 Minuten netto pro Spieler, ca. 1 bis 2 Minuten Pause, auch wieder in 1 gegen 1 bis 4 gegen 4 Varianten und auch hier steht als Trainingsziel die ganzheitliche Entwicklung der Spielerin und Spieler. Okay, spielen, üben, spielen, in dem Fall üben, spielen, üben, spielen. Hat mich so ein bisschen an eine Reise in die Vergangenheit erinnert. Spielen, üben, spielen. Ich glaube, das war beim württembergischen Fußballverband 1998 mit unter Ralf Rangnick oder mit Ralf Rangnicks Ideen damals. Ich weiß gar nicht, wann das war. War einfach schon ein Trainingsbestandteil. Und ich frage mich hier, wenn wir nämlich hier einmal auf die rechte Seite, auf der gleichen Seite gucken, also direkt neben der Grafik eigentlich, sagt Hannes Wolf, Spielformen beinhalten alles, was Spielerinnen und Spieler brauchen. Diese Fähigkeiten begleiten sie durch ihr ganzes Fußballleben. Gutes Training muss nicht kompliziert sein. Kannst du mir sagen, warum geübt wird hier? Warum haben wir Zwischenblock und warum haben wir einen Aktivierungsblock, in dem auch die Möglichkeit besteht, in der Ballbeherrschung, also Dribbling, Fintieren zu arbeiten?
Ich kann es dir nicht sagen, es konterkariert natürlich so ein bisschen die Aussage, in der Spielform ist alles drin, auch in der kleinen Spielform ist alles drin. Ich verstehe nicht so ganz, warum auch diese Blöcke in dieser Art und Weise so gewählt wurden. Ist ja völlig in Ordnung, wenn man zwischen einem Spielblock einen kurzen Block mit irgendwas Spezifischerem macht. Warum dann aber irgendwie das Thema Dribbling und Fittieren bei einem Kindertraining, wo ja die meisten Leute, die das nutzen werden, auch irgendwie sich angesprochen fühlen, warum das dann irgendwie reinkommt, das Thema Ballbeherrschung. Ja, das Erste, was Kinder, da werden wir nachher, wenn wir auf die Einheiten zu sprechen kommen, nochmal drauf eingehen. Das Erste, was die Kinder wollen im Training, ist ja irgendwie mit dem Ball rennen und sich irgendwie selber mit dem beschäftigen und irgendwas spielen im Training und nicht unbedingt Fintieren und irgendwelche Dribblings machen.
Ja, und also es irgendwie gutes Training muss nicht kompliziert sein. Und dann habe ich jetzt diese Trainingsstruktur, wo der DFB ganz klar sagt, wir wollen, dass von allen Mannschaften, von der Bambini bis zur A-Jugend, mehrmals die Woche so trainiert wird. Und das steht jetzt im zweiten, also im Zwischenblock, Flanken, Kopfball und Flugball. Ja. Für Bambini, für F-Jugend, für E-Jugend und für D-Jugend.
Also wo ist da die Differenzierung zwischen den Altersklassen, ist das, was ich mich frage. Mache ich jetzt positionsspezifisches Training in der F-Jugend? Nachher kommen wir auch nochmal zu der einen Form, wo es dann darum geht, Flanken zu schlagen in der E-Jugend. Also wo ist da irgendwie die Unterscheidung und auch so ein bisschen eine Spezifizierung auf das, was mich erwartet in dem jeweiligen Altersbereich?
Ja, und die Empfehlung gilt für alle Mannschaften ja gleichermaßen, bedeutet aber auch in einem Breitensport D-Jugend und der U19-Leistungszentrum sollen ja beide exakt nach dieser Struktur arbeiten. Und heißt auch, dass der Trainer der U19 ja auf seine mannschaftstaktischen Formen im Großteil verzichten muss. Ich weiß, dass hier steht, mindestens zweimal pro Woche ohne Spielersatztraining. Was soll das eigentlich heißen? Also mindestens zweimal ohne Spielersatztraining?
Spielersatztraining ist im Leistungsbereich Training für Spieler, die nicht gespielt haben, die keine Wettkampfbelastung hatten.
Ja, aber was heißt dieses Ausklammern? Also wir wollen das zweimal pro Woche sehen und einmal davon ist aber nicht Spielersatztraining. Also man kann das jetzt nicht mit Spielersatztraining abtun einmal.
Naja, so, oder? Ja, so würde ich es wahrscheinlich auch sehen, ja.
Okay. Ja, heißt von den 4 Trainingseinheiten, die vielleicht noch übrig bleiben, müssen mindestens 2 nach dieser Struktur laufen. Und sage dem D-Jugendtrainer, der 2-mal die Woche trainiert, ist genau richtig für dich. Sage dem 19-Trainer, der dann noch 3 Trainingseinheiten oder maximal 4 zur Verfügung hat, für dich auch. Und das zahlt so ein bisschen auf die fehlende Differenzierung dann ein. Also ich kann einfach nicht alles erschlagen von Bambini bis A-Jugend. Vor allem die allerjüngsten Jahrgänge, das werden wir später bei den Trainingseinheiten auch noch sehen. Es funktioniert einfach nicht und stößt an seine Grenzen. Ich verstehe natürlich die Idee, zu sagen, wir machen das möglichst einfach und es ist ein Ding für alle gleich. Aber für alle gleich bedeutet eben auch ganz schnell, dass viele dann Unverständnis darüber haben, weil sie sagen, ja, Moment mal, also das passt doch gar nicht auf meine Situation. Und bringt ja auch so ein bisschen die Frage mit, wie macht es denn der DFB bei sich?
Genau, das würde mich tatsächlich dann auch interessieren. Man kennt ja, also wer sich diese Fortbildung ansieht und auch bei den Fortbildungen vor Ort ist, es wird dann immer wieder ein Video gezeigt von Lehrgang Y in Malente oder irgendwo in Spanien bei irgendeiner U17, U19-Maßnahme oder bei einer Mädelsmannschaft. Und dann sieht man, okay, die spielen dieses 4 gegen 4 mit Wandspieler. Ich frage mich tatsächlich jetzt auch mit Blick auf die U17 EM, WM, die jetzt, glaube ich, ist hier im Frühjahr 2025 und die gerade läuft, bin mir nicht sicher, ist es tatsächlich so, dass dann auch das Training dort abläuft? Und meine Vermutung und was ich so zwischen den Zeilen höre aus der einen oder anderen Anekdote, nein, natürlich nicht. Vor allem in diesem Leistungsbereich, in diesem Hochleistungsbereich. Die werden viel 4 gegen 4 spielen, die werden viele Spielformen machen. Aber auch da wird sich nicht an diese Struktur gehalten und vor allem wird sich auch mit anderen Schwerpunkten, weil es natürlich auch einen ganz anderen Bedarf hat, ja, einen U19-Bundesliga-Spieler, der 7-mal die Woche trainiert und das seit 5 Jahren, der braucht einfach andere Reize, weil er so sozialisiert wurde, als jemand, der halt F-Jugend in Buxtehude auf einem Nebenplatz spielt. Völlig klar. Und deshalb braucht man da eine Unterscheidung. Und ich glaube nicht, dass der DFB, ich weiß gar nicht, wie der Spruch geht, den eigenen Wein trinkt, den er, nee, gibt's ja nicht.
Wasser predigen und Wein saufen.
Ja, aber genau, da gibt's nochmal irgendeinen anderen, egal. Auf jeden Fall glaube ich nicht, dass sie so konsequent durchziehen, dass sie sagen, wir spielen jetzt nur noch 4 gegen 4, machen ein bisschen Aktivierung, ein bisschen Zwischenblock. Schwierig. Was dann auch noch rauskam in der Vorbereitung, weil ich mich mit ein paar Kollegen drüber unterhalten habe, so aus diesem Leistungskontext, NLZ-Kontext, die gesagt haben, du, alles super, passt auch alles, machen wir auch viel, was ich nicht glaube immer, aber das reicht uns nicht. Also das als Vorgabe zu haben, wir machen jetzt alle die Trainingsphilosophie und wir trainieren jetzt alles nach Trainingsphilosophie Deutschland, das ist uns zu wenig. Wo sind die Prinzipien, die wir vermitteln sollen? Wo sind die Coaching-Ansätze, die Coaching-Punkte, die wir vermitteln sollen? Und da kommt einfach viel, viel zu wenig bei herum. Und wir hatten damals ja schon gesagt, irgendwie so Spaß und Dynamik als Katalysator für sportliche Entwicklung. Das ist natürlich das Richtige für einen Trainer, der dann sagt, ja, ich lasse dir jetzt erstmal Runden laufen, ich mache irgendwas mit dem Medizinball. Aber was ist denn, also einen guten NLZ-Trainer mache ich mit so einem Claim, wie wir den auch lange hatten, dieses Thema Spaß und Dynamik, das weiß der. Ja, ich kann dir 15, U9, U10, U11, U12 Trainer in NLZ zeigen. den ihr Training ballert, weil die ganz genau wissen, hey, da muss was passieren. Ja. Aber was ist denn mit den Trainern, wo es einen Schritt weitergehen soll? Ja, was ist mit dem U15, U17 Trainer, wo ich halt ein Top-Talent irgendwie habe? Und da kann ich mich, und das habe ich so rausgehört, auch aus den Gesprächen, finde ich mich nicht davon abgeholt, was hier in der besten Trainingseinheit passiert. Das auf keinen Fall.
Bringt uns aber ja schon ganz konkret, weil vielleicht finden wir da was an konkreten Trainingsbeispielen, das diese Punkte mit abbildet. Denn das ist auch mit aufbereitet im nächsten Blog, dem Thema Trainingseinheiten und unserem vorletzten Blog auch. Bedeutet, wir haben hier auf Seite 54 und folgende. Bei 54 geht es jetzt los mit einer Bambini-Spielstunde. Gucken wir uns mal. Was atmest du schon so schwer durch? Willst du loslegen oder was? okay, also wir sehen hier, das ist so die Grundorganisation. Grüße an den DFB, man kann diese Grafiken auch hochauflösen machen. Aber
ja, definitiv.
Naja. Liegt vielleicht am Dienstleister. Dann haben wir hier die Grafik auf der linken Seite. Wir haben drei Felder, die hier nebeneinander aufgebaut sind. Einmal so eine Art von Ninjofeld.
Dreimal ein Foligno-Feld mit unterschiedlichen Toren.
Ja, jetzt finde ich es interessant. Es heißt Mini-Fußball. Wahrscheinlich, weil das nicht exakt die Formate des
Mini-Fußballs. Und weil die Schusszone fehlt und so. Ist er.
Ja, okay, egal. Also kleine Fußballfelder, hier sind circa 20 mal 16 Meter. 20 Meter lang. Oder? Weil es ist länger als es breit ist. Zumindest in der Grafik, keine Ahnung. Okay, wir haben drei Tore. Einmal mit Minitoren, einmal mit Hütchentoren und einmal mit Stangentoren.
Heute bist du aber auch ganz genau unterwegs. Also
ja, wenn wir hier schon einsteigen, dann ja richtig, weil das ist das zentrale Dokument als Bambini-Trainer in Deutschland.
Hast du die Ballfarbe auch zu bemängeln? Gefällt dir das Gelb nicht, das Blau?
Die andere Farbe, das sind doch Hütchen, oder?
Nee, das sind
Bälle. Der verschiedenfarbige Bälle im Training.
Wird gleich noch aufgegriffen, glaube ich, deshalb.
Verschiedene Ballarten.
Ja.
Naja, okay, egal. Du hast schwer durchgeatmet. Willst du loslegen? Wir haben nämlich hier,
ja.
Also willst du was Grundsätzliches sagen oder gucken wir uns weiße Hai an?
Nee, wir starten einfach, also nochmal, du hast es gerade schon gesagt, das ist irgendwie die Broschüre für neue Trainer und Gott sei Dank gibt es was vom DFB, denken sich viele, wenn sie das Kinderfußballzertifikat machen oder wenn sie auch das erste Mal als Bambini-Trainer. Klassiker ist ja, du wirst von heute auf morgen akquiriert und sagst, du musst jetzt morgen das Training in der Bambini machen. Dann googelst du das als unbedarfter Vater oder als Mutter und dann kommt das und dann blätterst du logischerweise zum Bambini-Part und dann siehst du das. So. Und dann ist die erste Übung in einem Bambini-Training eine Übung, die erstmal ohne Ball stattfindet. No way. Ich verstehe, dass man hier erstmal die Kinder in die Bewegung bringen möchte, aber mir reicht es nicht, hier als kleinen Hinweis zu geben, wie man, wo steht's? Genau, in der Variation. Jedes Kind hat einen Ball, mit dem es an den Haien vorbei ins andere Feld dribbeln soll. Ja, das ist eine Variation. Die Grundform ist aber, die Kinder laufen ohne Bälle von links nach rechts. Ja, dafür muss ich nicht ins Fußballtraining. Dann kann ich auch im Schulsport oder irgendwas anderes mit meinen Kumpels machen. Ich hätte schon den Anspruch für, das ist jetzt das Erste, was wahrscheinlich jedes Jahr 3.500 neue Bambini-Trainer in Deutschland sehen, dass die erste Übung richtig ballert und dass das auch irgendwas Fußballspezifisches ist und zumindest, wenn nicht aufs Tor geschossen wird oder so, dann wenigstens getribbelt wird mit dem Ball, weil nichts, lieben Kinder im Bambini-Alter mehr, als auf dem Fußballplatz rennen, sich einen Ball zu schnappen und irgendwas mit diesem Ball machen. Und nicht die Bälle nebendran legen und von links nach rechts laufen. Egal, ob das jetzt eine Fangspielform oder was ist. Kann ich gerne machen als zweites oder dritte Variante. Aber dann muss ich mir jetzt schon überlegen, erst mal eine Form, erst mal mit Ball und dann als Variante, man kann das auch ohne Ball spielen. Aber nicht als allererste Übungsform in so einem Booklet. Finde ich rein von der Vermittlung her sehr, sehr schade und eine vertane Chance.
Auch wenn wir... Also siehst du es auch so, wenn wir sagen, ja, eigentlich wollen wir grundsätzlich ja schon im Mini-Alter irgendwie Motorik-Sessions abbilden und ja weniger Fußballtraining womöglich. Also siehst du es rein als, hey, hier in diesem DFB-Booklet, in diesem zentralen Element oder Dokument, da müsste es halt drin sein. Weil grundsätzlich bist du wahrscheinlich trotzdem offen für, sie haben ja das Wording Spielstunde aufgegriffen, sind es ja nicht beim Mini-Trainingseinheit. Wirst du trotzdem aber dann
Ich würd was sofort Fußballspezifisches. Ist doch auch völlig in Ordnung. 3.500 neue Bambini-Trainer jedes Jahr sehen das. Die sehen, da ist irgendwas mit Ball. Aber das ist die Grundmessage, die mir wichtig wäre. Dass ich dann natürlich noch Varianten machen kann mit, man muss den Ball mit der Hand rollen, man muss das irgendwie rückwärts mit dem Po nach vorne bewegen oder was weiß ich.
Ja.
Das ist alles schon eine Kompetenzstufe zu hoch. Das brauche ich jetzt hier gar nicht. Aber was ich mich störe dran, erste Übung Bambini, ich mache erstmal was ohne Ball.
Ja, okay. Verstehe, was du sagst. Weil wir müssen ja auch die Menschen mitbedenken, die diese Inhalte da nutzen sollen. Und wenn ich halt als dann neuer Bambini-Trainer auf der Suche nach Fußballübungen bin, dann wähle ich vielleicht was anderes aus, was im schlimmsten Fall irgendwie ein Slalom-Dribbling ist und ein paar Hütchen und alle stehen in einer Schlange. Ja, genau. Aber wir haben ja trotzdem dann sowas wie Heidelberger Ballschule als einige Trainingsformen bei uns auf der Plattform, wenn wir sagen, wir starten natürlich beim Fußball und daraus entwickeln wir Vielseitigkeits- und Bewegungsspiele mit rein, dann bin ich voll bei dir. Ich wollte nur nochmal von dir wissen, ob sich deine Meinung geändert hat, aber ich verstehe, dass du sagst, es muss mit Fußball losgehen.
Ja, dann gehen wir weiter in das 1-gegen-1-Turnier, prinzipiell auch nee. Konsequente Idee, weil ich sage, ich möchte es so weit runterbrechen wie möglich. Ja, also 3-gegen-3 ist halt auch schon sehr, sehr komplex.
Ja.
Mache ich halt im Bambini-Training 1-gegen-1. Ist jetzt hier in der Darstellung natürlich super. Ein Trainer, der passiv neben den 3 Feldern steht, den 6 Feldern steht und ein bisschen die vorher aufgebauten Felder anguckt und die spielen für sich hin und her, das 1-gegen-1 und alle sind in Bewegung. Die Realität, die mir gespiegelt wird und die ich auch jeden Tag, wenn ich auf irgendwelchen Fußballplätzen unterwegs bin, Bambini-Training ist sehr, sehr oft, und es ist eigentlich auch völlig okay, aber es wird halt falsch geframed, ganz oft Kampf in irgendeiner Form. Und es bedeutet halt, dass sehr viele Kinder, nicht einfach 12 Stück, sondern 16, 13, 15, 17, 23, 27 Kinder rumrennen im Altersbereich von 3 bis 6, 7 Jahren. Und die alle muss ich irgendwie unter einen Hut bringen. Und hoffentlich bin ich clever genug, habe noch einen Elternteil dabei, bin vielleicht zu zweit, vielleicht zu dritt. Aber selbst dann habe ich das Problem, dass ich bei weitem es nicht schaffe, alle in so eine Spielform wie das 1-gegen-1 reinzubringen. Jetzt kommt natürlich, naja, man kann die ja dem Leistungsniveau nach hin aufstellen, man kann die ja sich die Gegner selber suchen lassen, alles klar. Aber oftmals in der Bambini geht es denen gar nicht um dieses 1-gegen-1 zwangsläufig oder ich möchte krass in einem 1-gegen-1 spielen, auch mit Aufstieg oder Abstieg, weil sie es ganz oft auch noch gar nicht können. Also angenommen, ich bin 4-jähriges Kind und ich komme eben ins Bambini-Training, dann kann ich nicht 20 Minuten lang ein 1-gegen-1 spielen. Und selbst wenn das Pausen dazwischen hat, völlig klar. Und es ist auch wieder sowas, das ist irgendwie so ein bisschen an dem Bedarf vorbei, das ein Bambini-Trainer hat in der Regel mit unterschiedlichen Feldgrößen oder unterschiedlichen Materialien. X Leute haben abgesagt, wenn sie überhaupt zu oder absagen. Ganz oft ist es ja, ihr kommt Bambini-Training und wir gucken mal, was passiert. Also das ist mir zu einfach, zu glatt im Aufbau. Das wäre jetzt bei einer Lehrprobe für Kinderfußballzertifikat. Weiß nicht, ob es da eine Lehrprobe gibt. Da würde das passen, weil ich weiß, das ist ein 1-gegen-1 und ich habe 12 Kinder, dann ist das super. Aber das spiegelt nicht die Realität. Und auch da würde ich mich wieder als komplett unbedarfter Bambini-Trainer verarscht vorkommen, weil ich drücke mir das Ding aus, denke, oh ja, ich baue jetzt hier 6 dieser Felder auf und plötzlich habe ich 17 Kinder bei mir rumstehen.
Ja.
Und es pisst und ich habe keinen Platz und ich habe eh nur 5 Bälle. Ja, dann wird es extrem schwierig. Und da einfach zu sagen, hey, wir machen hier so ein Feld und das müsst ihr einfach nachbauen, boah, auch schwierig als Übungsauswahl.
Ja, ich habe es mir auch gedacht und das ist auch was, das ich bei den anderen Einheiten bemängeln muss.
Du kannst ja mal springen zur F- und E-Jugend.
Ah, okay, ja, das können wir machen. Hier, F- und E-Jugend, hier haben wir 3 Felder, die aufgebaut werden. Feld 1, 2, 3. Feld 1 besteht aus einem E-Jugendtor und 2 Minitoren. Feld 2 besteht aus 4 Minitoren. Feld 3 besteht aus 2 E-Jugendtoren. Heißt, in Summe brauchen wir 3 Jugendtore, 6 Minitore. Also ich weiß schon, dass ich 45 Minuten vor Trainingsbeginn da sein muss, um die Felder aufzubauen. Das ist schon nicht ohne. Und man sieht aber, und darauf wollte ich jetzt auch bei der Bambini-Einheit hinaus, auf diesen ganzen Grafiken ist immer nur ein Trainer drauf. Und wenn ich das will, dass das realistisch ist, dann müssen da 3 erwachsene Menschen drauf sein. Da muss ich dazu sagen, hey, alleine als Trainer mit 16 Bambini-Kindern wird das nicht funktionieren. Alleine als Trainer mit, ich glaube, hier sind es 18, 14 plus 4, ja, 18 Spieler, plant der DFB hier für die F-Jugendeinheit und sieht aber auch immer nur, am geilsten finde ich es bei der Form hier, aber jetzt springe ich ein bisschen wild für die, die nur Audio haben, das 2 gegen 1 und das 1 gegen 1 auf zwei Feldern. Hier habe ich als Trainer die Aufgabe, in Feld 3 den Ball einzuspielen auf die, die offensiv das 2 gegen 2 spielen. Gleichzeitig spielt hier drüben ein 1 gegen 1 F-Jugendliche wohlgemerkt 18 Stück und ich habe auf einer Aufgabe auf einem Feld die Aufgabe, Bälle einzuspielen und darauf zu achten, was die machen. Und gleichzeitig muss ich in meinem Rücken gucken, dass sie sich nicht die Köpfe einschlagen. Niemals. Und es regt mich auf, dass man das dann so darstellt, weil das wird nicht funktionieren. Das wird einfach nur zu Frust sorgen. Weil ich ständig mich umdrehen muss und sagen, jetzt Junge, reiß dich zusammen, jetzt mach doch mal und jetzt hör mal auf. Und es frustriert mich. Dann mach es konsequenterweise so, dass du sagst, hier ist noch eine zweite Person. Und dann steht beim Material nämlich noch zwei Spielfeldbegleiter, wie es der DFB ja neuerdings nennt. Heißt, es sind Elternteile, die keine Trainerfunktion haben, aber Felder betreuen müssen oder begleiten. Sag ich, ja, das 1 gegen 1 Feld, hier sind die Regeln, du guckst nur drauf, dass wenn sobald einer heult, gehst du hin und tröstest ihn. Dann mach's mit dazu und behaupte nicht, dass es alleine geht, weil das wird nicht gehen. Ich traue mir diese Einheit als DFB, ausgebildeter und zertifizierter A-Lizenz-Trainer, traue ich mir diese Einheit nicht zu, mit 18 F-Jugendlichen das durchzuziehen.
Nicht mal bei uns und ich weiß nicht, wie viele hunderte Stunden wir in unserem Leben jetzt mit unterschiedlichen heterogenen Jugendteams und Kinderteams gearbeitet haben. Nicht mal ich würde mir das zutrauen, so wie du sagst, weil ich schon bei 18 Kindern bei diesen Formen von unserer Videoplattform, wo ich weiß, die funktionieren und die laufen von alleine, selbst da muss ich bei 18 Kindern in der F-Jugend, in der E-Jugend, die abgerichtet ist auf NLZ-Niveau, da sage ich, da funktioniert das.
Ja.
Aber bei allen anderen ist das absolute Utopie.
Ja. Okay, Gegenmodell ist ja so ein bisschen unser Zwiebeltraining, das können wir vielleicht auch in die Shownotes packen, dass wir darstellen, okay, wie kannst du ein ganzes Training 90 Minuten lang in einem Chaosballfeld abbilden. Das funktioniert nämlich auch sehr, sehr cool, dass du im Chaosball anfängst, kannst da problemlos auch deine 16 Kids gleichzeitig bewegen, nur in diesem einen Feld, wechselst dann auf 1 gegen 1, 2 gegen 2 Varianten auf die Minitore, wechselst dann auf Einlaufen, auf die Großtore und machst dann die Tschechenrolle als Abschlussspielform eben im gleichen Feld. Aufbauaufwand, der ein Drittel so groß ist, ich habe ein Feld, das ich betreuen muss, das geht alleine als Trainer, ich muss mich nicht komplett zerreißen und mein Jugendleiter haut mir nicht den Kopf ein, wenn ich sage, Entschuldigung, ich brauche heute alle Tore, die wir haben. Weil wenn ich überlege, wenn F und E-Jugend gleichzeitig trainieren, dann brauchen wir 6 Jugendtore und 12 Minitore, damit dieses Training stattfinden kann. Das ist schon nicht ohne. Und das heißt, dass keine andere Mannschaft auf dem Platz sein kann. Weil ich kann die Tore nicht teilen. Ich brauche nämlich ständig alle Felder.
Ich bräuchte ja auch ein halbes Feld, oder? 3x25 mal 3x20 ist ungefähr so ein halbes Spielfeld.
Ja, stimmt. Also
das Erste, was ich den Trainern in der Fortbildung austreibe, wenn wir bei den Vereinen sind, ist, ihr braucht für euer E- und euer F-Jugendtraining keinen halben Platz. Ihr braucht ein Achtel, wenn überhaupt. Wenn er richtig gut sein, dann braucht er ein 16. Du hast gerade schon angesprochen mit dem Zwiebeltraining. Weil nichts schlimmer als Trainer, die im Kinder- und Jugendbereich einfach mal alles komplett zubauen. Und dann kommt der Nächste oder der 10 Minuten später oder eine halbe Stunde später anfängt und der denkt sich, ja, gut, dann mache ich heute Koordinationsleiter.
Ich finde es auch ein bisschen tricky, was die Mannschaftseinteilungen angeht. Das ist in der Bambini-Spielschule mit dem 1 gegen 1 ist ja auch schon ein bisschen die Frage, weil das ist ja jetzt hier in der Übungsbeschreibung nicht mit drin. Was mache ich denn, wenn ich jetzt eine ungerade Anzahl habe? Du hast es vorhin schon erwähnt. Ein Kind spielt ja dann nicht. Es geht ja nicht anders. Also wenn ich ein 1 gegen 1 habe und eine ungerade Anzahl, bedeutet ein Kind spielt nicht. Außer der DFB plant, dass ich als Trainer dann gegen dieses Kind das 1 gegen 1 spiele und die anderen Felder laufen automatisch natürlich weiter. Wovon ich jetzt mal nicht ausgehe. Deswegen haben wir einen Wechsler drin. Ich per se müsste jetzt erstmal überlegen, wie ich diesen Wechsler hier einbauen will.
Ja.
Also ist das das Kind, das als erstes nicht mehr kann, darf dann raus. Wir haben einen Springer quasi, der zwischen den Feldern wechselt. Muss nach jedem Durchgang ein anderer raus. Und Leistungsgefälle ist hier natürlich ein Riesenthema, weil ich es nicht hinbekomme, 6-mal 1 gegen 1 spielen zu lassen, wo nicht einer heftig auf die Mütze bekommt und der andere einfach nur heulend in der Ecke steht. F-Jugendtraining ganz genauso, weil wir hier dann mit in einem 3 gegen 3 Turnier schließen. Heißt, ich mache 3 Felder. Auf jedem Feld wird 3 gegen 3 gespielt. Und auch da müsste ich mich jetzt fragen, wenn ein Spieler absagt, dann habe ich irgendwo eine Zweiermannschaft.
Ja.
Und nehme ich dann meine 2 Besten als quasi Star-Team für die Zweiermannschaft. Die spielen dann gegen halt die anderen 3, was ganz schön heftig ist, dann zu 2 zu spielen.
rotiert. Bin ich als Trainer mit, als Wandspieler, damit es irgendwie halbwegs ordentlich ist. Ja. Aber ja, das ist ein grundsätzliches Ding, worüber wir nachher nochmal sprechen, ist so die Poliertheit der Einheiten, nenne ich es jetzt mal. Lass uns mal zur D bis A-Jugend.
Also, das ist jetzt kein Versprecher, sondern es ist halt von der U12 bis zur U19.
Genau. Auch hier die Themen, die wir jetzt gerade eben bei den anderen Formen schon angesprochen haben, die treffen auch hier wieder zu, weil es einfach handwerklich in meinen Augen nicht gut gewählt ist. Und nochmal, man kann das so machen, aber ich muss ja immer mit dem Hintergedanken das angucken, das Booklet. Da haben sich ganz viele schlaue Köpfe, die tausendmal mehr wissen als wir beide wahrscheinlich und sich auch wahrscheinlich viel mehr damit beschäftigt haben. Und dann ist das Ergebnis, das ich an hunderttausende ehrenamtliche Fußballbegeisterte irgendwie rausgeben möchte. Sage ich, nein. Warum? Wir nehmen jetzt mal das Beispiel mit den zwei Spielfeldern, wo einmal das Drei-Farben-Spiel ist und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, das 2-gegen-2.
Drei-Farben-Spiel.
Und 2-gegen-2, genau. Auf dem linken Feld wird eben ein Drei-Farben-Spiel, also ein Rondo gespielt in dem Feld und dann dürfen sie auflösen in diesem Rondo auf ein Tor. Und auf dem rechten Spielfeld ist ein ganz normales 2-gegen-2, wo der Trainer einspielt. Und was sieht man? Der Trainer steht zwischen den beiden Feldern und muss aktiv in der Übungsbeschreibung den Ball einspielen zum 2-gegen-2. Bedeutet, der steht mit dem Rücken zu diesem Rondo-Spielfeldform. Die müssen quasi ihr Ding alleine machen, wenn ich jetzt alleine als Trainer bin. Und jeder Trainer, der in den Altersbereichen D- bis A-Jugend schon mal trainiert hat, und ich bin mir auch sicher, das geht fast durch jedes Leistungsniveau, weil selbst im NLZ ist es so, ein Rondo funktioniert nicht ohne einen Trainer, der die Bälle einspielt, der mit reinfeuert. Bei intrinsisch motivierten Mannschaften, wo ich irgendwie eine gute Teamchemie habe, weiß ich, da funktioniert es von alleine. Die können sich vielleicht so 4-5 Minuten, können die Intensität hochhalten und dann spielen die darauf ein. Bei allen anderen ist es nicht so und ich muss immer viel investieren als Trainer, um den Kindern die Bälle nachzuspielen, reinzuspielen, zu sagen, weiter geht's, nicht stehen bleiben in der Mitte, auflösen. Ich muss ja auch irgendwie coachen. Ja, also wenn das von alleine laufen sollte, dann würde das bedeuten, dass die ballbesitzende Mannschaft so wenig Gegnerdruck hat und so wenig Entscheidungen treffen muss, qualitativ hochwertige, dann macht die Übung auch keinen Sinn mehr. Da kann ich es auch verlassen. Und Spieler organisieren sich nicht in der passenden Intensität in diesen Altersbereichen. Weder in der F-Jugend, dann noch in der BA-Jugend, wenn da nicht ein Trainer mit dabei ist. Oder zumindest jemand, der ein Auge drauf hat. Und das geht so nicht in meinen Augen, weil ich halt mit dem Rücken zu diesem Rondo-Feld stehe und einfach einen Ball einspiele zum 2 gegen 2.
Ich finde es auch witzig,
handwerklich, also, deshalb habe ich es gesagt, auch handwerklich einfach nicht clever gelöst für ein so eine Prestige-Trainingseinheit, die es ja am Ende ist, und die irgendwie an den Mann zu bringen, fand ich schwierig.
Ja, weil hier auch einfach der Trainer in der falschen Übung eingebunden ist. Also, wie du sagst, das Rondo ist das, was mehr Coaching braucht, wenn wir vom Basisfußball sprechen, den es ja in der Anzahl viel häufiger erreichen soll, diese Inhalte. Also dem NLZ-Trainer, dem brauche ich vielleicht nicht alles vorkauen und die Wahrscheinlichkeit, dass der es übernimmt, ist vermutlich nochmal etwas geringer. Aber jetzt muss ich ja die breite Masse, also die 95% oder 99% der Trainer, die dieses Booklet sehen, die muss ich ja dann erreichen. Und jetzt habe ich auf der rechten Seite etwas, wo ich einfach sagen könnte, die Blauen, die neben dem Minitor starten, da hat eine Seite den Ball und die dribbeln einfach mit Ball los.
Gibt ja auch ein paar Formen bei uns auf der Plattform, 2-gegen-2 Pressing, 2-gegen-4 Pressing,
2-gegen-3 Pressing.
2-gegen-3 Pressing, wo das alles wunderbar, wo man das mit Steuerungsmitteln, zum Beispiel einem kleinen Minitor in der Mitte, wo die Ball einlaufende Seite drauf schießen darf, wenn die anderen nicht genug nach vorne pressen, wo man das wunderbar steuern kann, wo ich als Trainer nichts mehr zutun muss, wo ich mit so einem halben Auge gucken muss. Beim ersten Mal wird es nicht funktionieren, beim zweiten Mal funktioniert es und spätestens beim dritten Mal wissen die Jungs und Mädels von alleine, wie es funktioniert. Und deshalb sage ich, handwerklich nicht gut gemacht, nicht für den Anspruch, den dieses Booklet eigentlich haben sollte.
Ja, das ist, also ich finde es so verrückt, dass wir also die Sachen sehen, das war bei der anderen Einheit auch so, bei der F&E, wo der Trainer eingebunden ist und gleichzeitig noch in einem anderen Feld was anderes passiert, das funktioniert nicht. Das kann einfach nicht klappen und ich brauch's doch gar nicht. Ich kann die Kids, wie du sagst, halt sehr schnell erziehen, so der Ball ist im Tor oder im Aus oder ich sag Stopp, dann starten die Nächsten. Nach 2 Trainingseinheiten wissen wir ja, die Kids haben es verstanden, wie es funktioniert. Und ich bin nicht das, was wir auf vielen Fortbildungen so Rutschenwärter nennen. So. Also der dann an der Rutsche im Freizeitpark steht und sagt, und der Nächste. Und stopp, warte kurz. Und der Nächste. Oh, stopp kurz. Das bin ich hier mit diesem Ball. Ich muss nämlich nonstop darauf achten, dass ich nicht der bin, der die Intensität rausnimmt, weil ich nach hinten geguckt habe. Und gleichzeitig ist da der Ball ins Außen, jetzt warten die alle auf mich, bis ich den Ball einspiele. Heißt, die Form fordert von mir sehr viel Aufmerksamkeit. Aber es ist ein Trainer abgebildet, ich muss es alleine machen und ich werde sehr frustriert als Breitensport D- oder C-Jugendtrainer rausgehen, weil ich mir denke, das Rondo lief beschissen in meinem Rücken. Ich musste hier ständig die Bälle einspielen, war genervt davon.
Ja, aber es gibt ja im Booklet durchaus auch eine leistungsorientierte Einheit für die D-Jugend von Antonio Di Salvo und die haben wir uns auch angeschaut.
Und ist es so, dass sie leistungsorientiert ist?
Nein, wenn die Überschrift D-Jugend Trainingseinheit mit U21 Nationaltrainer, dann.
Ich glaube, also.
Ach, meinst du nicht, dass.
Nein. Okay. Also, ich bin mir relativ sicher, dass das gemeint ist. Hier sogar U21 Nationaltrainer Antonio Di Salvo plant sein Training so, dass es für eine D-Jugend Breitensport passt. Davon gehe ich aus, weil es ist jetzt im Text nicht näher beschrieben, dass es jetzt eine Form für Leistungsniveau ist. Deswegen gehe ich davon aus, dass es so wie die anderen Einheiten davor für ganz Deutschland flächendeckend funktioniert. Und oh weia. Also da sind 2 Formen drin. Da stellen sich mir ein wenig die Nackenhaare auf. Und es beginnt mit diesem frustrierenden Fintieren und Abkappen.
Wie ist man denn Ablauf?
Ja, ich wollte gerade sagen. Organisation und Ablauf. 7 15 x 4 Meter große Dreiecke markieren und je 2 Spieler mit Ball an Hütchen A postieren. Ein Spieler zieht, in Anführungszeichen, an Hütchen A den Ball im Stand abwechselnd mit der rechten Innenseite, der rechten Sohle, der linken Innenseite und der linken Sohle hin und her. Der andere dribbelt von A zu B, fintiert und dribbelt zu C. Bei C kappt er ab und dribbelt wieder zu B, fintiert und dribbelt zu A. Sorry. Kleine dressierte Äffchen haben wir dann auf dem Platz. Aufgabenwechsel nach 45 Sekunden. Hinweis, beim Dribbling eigenständig die Art der Finte- und Abkappbewegung variieren. Das wird argumentiert nämlich hier im Text mit, ich überlasse den Spielern die Entscheidung, das fördert die Kreativität und die Freude jedes Einzelnen. Okay. Variation ist, Spieler A nutzt statt der Innenseite den Außenriss. Coaching-Tipps ist, den Dribbelfuß abwechseln und nach der Finte einen Tempowechsel einbauen, Josh. Ich finde das hier noch fataler als dein Bambini-Start mit Weißer Hai, weil Weißer Hai irgendwie noch eine Form ist, die für dieses Alter passt, aber das hier, das ist 30 Jahre alt. Wo wir sagen, trainieren ist isoliert und sogar die ganze Trainingsphilosophie ruht ja auf dem Gedanken zu sagen, in kleinen Spielformen wird alles trainiert, was wir brauchen. Was soll diese Scheiße jetzt, dass wir anfangen mit kleinen Technikformen, isolierten Technikformen zu arbeiten? Wovon bist du jetzt überzeugt, lieber DFB, liebes Kompetenzteam? Weißt du, was das ist? Das ist der Kompromiss, den die spielformorientierte Fraktion beim DFB eingehen musste, weil sie auf irgendwie alteingesessene Hardliner getroffen ist, die sagen, hey, Moment mal, aber die bilden wir technisch doch nicht gut aus. Oder, und das finde ich viel tragischer, aus dem Gespräch heraus die Teile des Kompetenzteams mit Teilen der Leistungszentren Trainer geführt haben, kann dann raus im Ausland, in Holland und in Belgien und so, die sind technisch alle viel besser als wir. Und was machen die? Dann gucken wir uns das Training an. Die machen ganz viel isoliert. Leck mich am Arsch, dann müssen wir das auch machen. Und dadurch hat sich jetzt dieses Mischmasch als Endergebnis nämlich entwickelt, dass wir diese 2 Blöcke haben und die 2 Spielblöcke. Das Einzige, was sich jetzt ein bisschen verändert hat, ist, dass der Anteil an Spiel so ein bisschen größer geworden ist zum herkömmlichen Modell. Aber grundsätzlich ist das, also wir starten hier mit isolierten Technikformen im Stand. Als Dio-Spieler heute wird kotzen und ich wäre der erste Dropout, der sagen würde, Alter, ich starte nicht mein Training, damit dass ich 15 Minuten
Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Ist das tatsächlich chronologisch, dass wir damit starten?
Ja.
Wahrscheinlich schon, ja.
Das ist dieser Aktivierungsblock. Dann kommt hier der erste Spielblock. Also so sind alle anderen Trainingseinheiten aufgebaut. Entweder ist das ein massiver Fehler bei denen, die sich um die Illustration gekümmert haben. Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass das hier die Aktivierung darstellt. Dann kommen wir hier zum zur Spielform, die ich okay finde, mit wechselndem an, also wir haben so einen
Anspieler. Das ist eine coole Form.
Genau, also da kann man wirklich nichts sagen. Und macht den Kids Bock, cool, passt. Also kann man einfach nichts dazu sagen.
Mir ist gerade nur, als Kommentar steht da, hohe Intensität. Die meisten Teams haben ein oder zwei Torhüter. Ich glaube, die Realität, die meisten Teams haben null oder drei Torhüter, wahrscheinlich. Wenn man sich es prozentual anguckt, wahrscheinlich.
Ja, wenn ich die Kinder frage, wer will ins Tor gehen. Ja. Aber also, ich weiß nicht genau, wie viele Hände dann hochgehen.
Nächstes Highlight.
Ja. Nächstes Highlight ist hier auch der Kommentar, der beginnt, also die Überschrift ist Freude durch Quantität. Ich glaube, kein Kind jemals.
Freude durch Quantität könnte doch auch der Titel von der ersten Form mit den Finden sein.
Da steht viele Ballaktionen, aber ist also ja wahrscheinlich sind die Wortkombinationen ausgegangen. Naja, hier lese ich auch mal vor, weil das finde ich auch sehr interessant. Organisation und Ablauf. Ein 25x20 Meter großes Feld markieren. Vier Teams A drei Spieler einteilen und auf die Position A bis C verteilen. A jeweils mit Ball. A passt zu B, der zur Grundlinie mitnimmt.
Also man muss dazu sagen, A passt von der Mitte dieses Feldes nach außen zu B.
Yep.
Und B läuft
die Linie entlang
bis zur Grundlinie.
Und dann ist die Aufgabe, B verlangt zu den einlaufenden A und C. Tore müssen direkt erzielt werden. Und alle rotieren eine Position weiter und wechseln an das Tor.
Das ist einfach nur Ball nach außen passen. Stupide geradeaus rennen.
Yep.
Einen Ball in 16er reindreschen.
Yep.
Und aufs Tor schießen.
Reindreschen in Anführungszeichen. Es wird von Flanke gesprochen. Und das Feld ist ja 20 Meter breit.
Das erinnert mich.
Ich bin ja maximal 8 Meter vom Pfosten entfernt.
Das erinnert mich so ein bisschen an die Klassiker-Übung aus meiner Jugend. Und das ist auch noch nicht so lange her. Dieses auch mit dem Hinterlaufen, das nie funktioniert hat in der CBA-Jugend. So halbes, man startet an der Mittellinie, halbes Feld Platz. Du spielst einen Ball nach außen, musst einen 40-Meter-Sprint hinterlaufen, bist an der Grundlinie und in der Zeit ist der dir den Ball im Lauf gepasst hat, im 16er und versucht, das Ding reinzumachen. Da gab es 40 Wiederholungen und 38 sind nicht angekommen, zwei Stück sind angekommen, einen hat er verbockt und einer ist reingegangen. Das genau.
Der Trainer schreit aber nach jeder Aktion.
Genau.
So, wie könnt ihr ohne Gegenspieler kein Tor machen? Das spinnt ja eigentlich. Aber vielleicht wird es mit den Variationen besser. Da zählen nämlich Kopfballtore doppelt.
Sehr
und Coaching-Tipps ist, die Schlanke so scharf wie möglich spielen. Auch geil. Heißt, ein richtiges Brett auf den Kopf des anderen 12-Jährigen ballern. Im Zweifelsfall noch 11 in der D-Jugend. Wurde beim DFB das große Fragezeichen irgendwie mit Kopfballspiel grundsätzlich schon entstanden ist. Und jetzt haben wir hier eine Übung, die, wie du sagst, Linie entlang, möglichst feste den Ball reindreschen in die Mitte und die, wenn es geht, mit dem Kopf den Ball reinmachen, weil das könnte doppelt zählen.
Zumindest wird es als Wettkampf dann noch kommentiert, ja, dass es als Wettkampf gemacht werden soll. Aber auch hier stellt sich mir halt wieder die Frage, jetzt habe ich als Antonio Di Salvo die Möglichkeit, mir vier Formen auszuwählen. Und dann als DFB die redaktionelle Hoheit, macht es dann Sinn, dass ich tatsächlich diese Form nehme? Oder ist das nicht genau das, was 99% der Trainer eh schon kennen, der schlechten Trainer eh schon kennen und eh schon machen? Die fühlen sich ja bestätigt. Ich verstehe es nicht.
Ich wundere mich gerade, was machen denn diese gelben Männchen hier? Eine Mannschaft wartet, oder?
Ja.
Dabei bringt Quantität Freude. Also Quantität bringt... Ah ne, hier sind nochmal. Ja, weil es ist eigentlich eine Einheit
vier
für 14
Teams,
Kinder.
Vier Teams, ab drei Spieler.
Stimmt. Heißt, die machen ihre Aktion und müssen dann kurz warten, bis die anderen dann reinwechseln. Und nach jeder Aktion wird Position gewechselt. So steht es ja hier drin.
Man weiß es nicht.
Okay. Also Quantität bringt Freude. Das generieren wir aber dadurch, indem wir Mannschaften haben, die warten müssen, bis sie in so einer isolierten Form, die ich 800 Mal auf dem Platz aufbauen könnte, dran sind. Gut, okay. Aua. Aber sei es drum. Josh, kommen wir zu unserem Fazit.
Yes.
Ich blätter hier mal wieder auf die Titelseite. Zack.
Start du rein.
Ja, gerne. Wir haben für uns ja irgendwie gesagt, okay, der DFB, also das hat das Kompetenzteam für sich ja auch irgendwie erkannt, der DFB braucht Innovation, um wieder an die Weltspitze zu gelangen. Und wir sehen hier in diesem Booklet aber alten Wein in neuen Schläuchen. Das ist Spielen, Üben, Spielen. Das ist ein bisschen Technik isoliert, ein bisschen Spielen. Die einzige Einschränkung, die wir jetzt haben, ist, bitte nicht so groß spielen. Ansonsten ist das das, was schon vor 20, 25 Jahren Teil der DFB-Trainerausbildung war. Ich erkenne keine Unterschiede zu C-Lizenz, Profil Kinder, das ich vor
100 Jahren,
ich überlege gerade, 13, 14 Jahren oder so gemacht habe. Heißt, da haben wir uns nicht entwickelt. Und ich glaube auch, du überholst andere nicht, indem du einfach das tust, was sie tun. Da wurde so ein bisschen hier hingeguckt und das übernommen, ein bisschen dahin geguckt, das übernommen. Und der Anspruch sollte sein, an die Weltspitze zu gelangen. Heißt, du musst andere überholen. Und da wäre etwas Neuartiges womöglich sinnvoll gewesen, dass es vielleicht gar nicht die Trainingsphilosophie ist oder dass die Trainingsphilosophie ein Teil nur davon ist, einer Gesamtstrategie, dann hätte es alles viel mehr Sinn gemacht und man hätte auch verstanden, was hier gemacht wird. Aber wir müssen es hier als vollumfängliches Pamphlet ansehen, das alles abdeckt, was notwendig ist, um den Dropout in Deutschland zu verringern und die U21-Spielzeiten zu erhöhen. Und jetzt sehen wir aber, und das habe ich auch mal nachgeguckt nochmal, weil ich mir dachte, hey, Moment mal, der DFB hat doch da schon was. Und das ist hier, der DFB hatte mal vor ein paar Jahren die Spielvision veröffentlicht. Sportliches Leitbild. Die Spielvision fasst klare, anschauliche Qualitätsmerkmale für alle Phasen des Spiels zusammen. Sie machen einen attraktiven, zukunftsorientierten, erfolgreichen Fußball aus. Kern der sportlichen Zukunftsstrategie ist eine Spielauffassung, die originäre Qualitäten und Strategien des deutschen Fußballers mit nachweisbaren Erfolgsprinzipien und Mustern des internationalen Fußballs verbindet. Einige plakative und prägnante Leitlinien beschreiben dabei, was das Fußballspiel als solches im Grundwesen ausmacht. Konsequenten, bla bla. Aus der Spielvision leiten sich alters- und leistungsgemäß angepasste...
Liest du jetzt den ganzen Beitrag vor, oder?
Angepasste Anforderungen und Qualitätsmerkmale für alle Bereiche des deutschen Fußballs ab. Von der Nationalmannschaft bis zum Kinderfußball. Heißt, es gibt hier eine Spielphilosophie oder wie nennt es?
Spielvision.
Spielvision, sportliches Leitbild. Das mal definiert wurde. Oder der DFB sich ja bestimmt auch ein bisschen Mühe gegeben hat, da strategisch eine Ausrichtung vorzugeben, was die Idee des Spiels ist. Neben der Tatsache, dass ich das kommunikativ nie wieder irgendwo gesehen habe in den letzten Jahren, wird es auch jetzt nicht aufgegriffen zu sagen, warum trainieren wir so, wie wir trainieren. Wir trainieren so, wie wir trainieren, damit wir so spielen, wie wir spielen wollen, in der bereits formulierten Spielvision. Das hätte durchaus Sinn gemacht, weil wir hier zum Beispiel, also wir haben schon super viele Punkte, die sich überschneiden in der Argumentation, warum Trainingsphilosophie, zu dem, was eigentlich in der Spielphilosophie dann als relevant formuliert wurde. Und hier steht zum Beispiel offensiv, über die Ballsicherheit konsequent Tore erzielen. Räume im Rücken des Gegners schaffen, erkennen und nutzen. Mit und ohne Ball Gegner binden, ohne Ball anspielbar sein oder Zugriff auf den Gegner haben. Julian Nagelsmann lässt grüßen. Raum so tief wie möglich und so breit wie nötig, so präzise wie möglich, so scharf wie nötig passen. Das sind Sachen, da könnte ich jetzt hingehen und sagen, hey, wir haben für euch in ganz Deutschland auch eine Spielvision vorbereitet, wie eure Mannschaften halt kicken können. Und jetzt bringen wir noch die passende Trainingsphilosophie mit für eure Mannschaften, damit ihr so lernt, so zu spielen. Und dann muss ein Hannes Wolf nicht auf jeder Veranstaltung, auf der er ist, jedes Mal von neu irgendwie eine Argumentationskette aufmachen, die ab und zu auch ein bisschen unterschiedlich ist. Sondern wir sagen, wir orientieren uns an den 5 Leitlinien des Offensivspiels, wir orientieren uns an den 5 Leitlinien des Defensivspiels. Und in diesem Rahmen vermittle ich euch, wie wir jetzt diese Form aufbauen, welche Varianten wir wählen, wie wir sie coachen. Und dann wäre zumindest ein einheitliches sportliches Bild entstanden, was zur Spitze U21 führen kann. Aber wie gesagt, eigentlich müsste man das Projekt nennen Dropout verringern. Und dann hast du ein Projekt, das verschiedene Maßnahmen hat. Eine davon ist, Spielformate und Spielzeiten zu verändern im Kinder- und Jugendfußball. Und dann hättest du das andere Projekt U21-Spielzeiten erhöhen. Da wäre auch nur ein ganz kleiner Teil wäre Thema Trainingsphilosophie. Ganz viel wäre, wie arbeiten Leistungszentren, wie steigern wir Durchlässigkeit, was machen wir mit U21 oder U23-Teams. Und das ist ja auch mit ein Grund, warum sich womöglich viele Leistungszentrumsmannschaften ja immer weiter zurückziehen in ihre eigenen elitären Ligen. Ja, die nehmen ja gar nicht mehr am normalen Spielbetrieb teil, weil sie sagen, hey, Moment, wir wollen hier unabhängig sein bei dem, was wir tun. Heißt, die glauben auch nicht so richtig, was da passiert. Und die glauben auch nicht an die Reform, sondern sagen, wir machen es einfach selber, entweder weil wir schneller sind oder weil wir bessere Lösungen haben, als sie als Verband liefert. Und wo sich Leistungszentren im elitären Kreis leisten können, kann sich der Breitensport nicht leisten. Und die brauchen Systeme, die funktionieren. Und ja, momentan fehlen diese noch.
Ich habe auch ein paar Fazits.
Ja.
Fazits. Und Vorschläge mitgebracht. Und zwar alle Altersklassen und Leistungsstufen mit einer Trainingsstruktur, also der besten Trainingseinheit, abspeisen, das funktioniert nicht. Und es wird auch nicht klappen. Und es wird auch, Gott sei Dank, nur deshalb ist das Sportspiel Fußball auch so populär weltweit,
ja,
wird dem einfach nicht gerecht. Ja, es ist halt nicht, weiß ich nicht, Dart, ohne jetzt den Dartern irgendwie zu nahe zu treten.
Ich glaube, es ist Darts.
Darts.
Ich bin mir nicht sicher.
Es ist halt ein Sportspiel und es ist ein sehr, sehr komplexes Sportspiel aus mehreren Gründen. So, nicht nur die Spieleanzahl, sondern auch die Wetterbedingungen und wo man spielt und wie man spielt etc. So, das wird dem einfach nicht gerecht. Eine Trainingseinheit und gut ist. Das Zweite, die Probleme des Dropouts und auch die geringen Einsatzzeiten mit einer Struktur und ein paar neuen Übungen angreifen zu wollen, das ist fast schon ein Skandal. Ich habe schon versucht, ein bisschen nicht nur Meinung, sondern auch die Wissenschaftlichkeit ganz am Anfang mit reinzubringen.
Ja.
Zig Studien, zig Reformen, Pilotprojekte.
Die sind beim DFB auf der Seite.
Genau.
Also Dropout-Studien hat der DFB selber über sich auf der Seite veröffentlicht.
Ja. Und dann zu sagen, ich nutze das quasi als Argument, um alles Weitere, was dann hier passiert, mit reinzunehmen, finde ich schwierig. Und ich würde mir da irgendwie wünschen, stattdessen, dass die bei der Gestaltung innovativere Lösungen hätten und nicht einfach ein Copy-Paste von Maßnahmen, die andere seit, du hast es schon gesagt, seit Jahrzehnten umsetzen. Und ich mache mal ein Gedankenspiel auf. Was wäre, wenn im Jahr 2025 in Deutschland ein Trainer kommen würde und sagen würde, nee, nicht ein Trainer, ein Mitarbeiter des DFB, ja, zum Beispiel der Damir, der noch nicht Koordinator bzw. Chef des Talentförderprogramms ist, wenn der sagen würde, Männer, ich habe eine richtig geile Idee, was wir jetzt beim DFB machen. Wir installieren 350 Stützpunkte, erreichen jede Woche 14.000 Spieler, haben da 1.280 Honorartrainer und 29 hauptamtliche Koordinatoren. Und das ist, wie wir Fußball Deutschland voranbringen. Was glaubst du, wäre die Antwort des DFBs oder irgendeiner Institution, die mit dem Fußball zu tun hat in Deutschland?
Sag mal, spinnst du eigentlich?
Ja.
Es wird im Keim erstickt werden. Also, da wird man nicht mal durchkalkulieren, sondern sagen, Junge, so viel Geld haben wir nicht. Reiß dich zusammen und geh jetzt mal ein paar Fortbildungen machen. Das ist das Krasse, ja, weil eigentlich wäre es möglich und alle anderen Nationen haben extrem neidisch auf das durchstrukturierte und dezentrale Talentfördersystem in Deutschland geblickt, als es eingeführt wurde und gesagt, wie macht ihr das nur?
Ja.
Wie und krank habt ihr das auf die Beine gestellt?
Und das ist ja auch, ist eigentlich die Maßgabe, was so ein neues Projekt, wie auch immer man das da nennt, was das sein muss. Das reicht halt nicht, eine Broschüre und Fortbildung in der Freizeit der U-Nationalmannschaftstrainer anzubieten. Sondern wenn ich das nachhaltig ändern möchte und wenn ich was machen möchte und wenn ich die 50 Millionen von Nike jetzt habe, dann muss es in dieser Größenordnung sein. Wir haben beim letzten Podcast darüber gesprochen, die 1000 Minispielfelder, die es in Deutschland gibt, je nachdem. Das ist die Größenordnung, in der was passieren muss. Aber nicht das, was wir hier gerade gesehen haben und was wir besprochen haben. Das kann nicht sein.
Ja, und dazu kommt noch, also auch weil ich es für mich hatte, Reform muss man systemisch denken und nicht nur sportlich. Wenn man da ja bei YouTube zum Beispiel sucht, Trainingsphilosophie Deutschland mit Hannes Wolf oder so, gibt es ja einige Vereine, die das aufgezeichnet haben. Bei Union Berlin waren 500 Leute da, bei Borussia Dortmund waren keine Ahnung wie viel 100 Jugendtrainer da. Der VfB macht was zusammen mit dem Kompetenzteam und ja auch dem Württembergischen Fußballverband, da kommen auch wieder keine Ahnung wie viele 100 Menschen. Es sind riesige Veranstaltungen, die einfach nur ein Tropfen auf den heißen Stein sind. Denk mir, was eine vertane Chance, als Bundesligist in Kontakt zu treten mit Hunderten von Engagierten, und das sind ja hochgradig engagierte Kinder- und Jugendtrainer von der Basis, die aufzufangen, denen die Möglichkeit zu geben, schaut mal, hier sind alle Inhalte, hier kommt jede Woche ein Newsletter, hier gibt es jede Woche eine neue Übung, hier gibt es eine Q&A-Session einmal im Monat. Hier, also wir führen das weiter, weil wir genau wissen, was wir mit einer einmaligen 90-Minuten-Fortbildung erreichen, und zwar gar nichts, 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 nichts. Und nicht mal das, also es gibt nicht mal dieses System, das eine gewisse Form von Entwicklung bei den Trainerinnen und Trainern gewährleisten kann. Und das ist auch mein großes Problem, so dieses der DFB als Innovationstreiber, und gleichzeitig killt er jede Form von Innovation, das ja auch wir erlebt haben. Wir hatten ein cooles Projekt mit dem Berliner Fußballverband, ein Pilotprojekt, wo wir Teile der Lizenzverlängerung ja digital abgebildet haben bei uns und Inhalte zur Verfügung stellen konnten, die bereits da waren. Also da musste ja niemand neu irgendwie ran. Und in Präsenz dann beim Berliner Fußballverband in Kooperation mit uns. Heißt, wir konnten es gemeinsam vermarkten, gemeinsam Inhalte ausspielen. Es war eine Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten, weil weniger Aufwände für jeden Einzelnen. Die Trainer haben ein Angebot bekommen, das qualitativ einfach umfangreicher und besser war, als es ein Landesverband selber für sich ja jemals machen könnte. Was ist passiert? Der DFB hat eine Sondersitzung einberufen, wo es darum ging, wie man mit externen Drittanbietern umgeht. Da sind wir auch mit gemeint, und kamen damals zum Entschluss, mal abwarten. Halt alle Landesverbände, und wir hatten ja auch einige Gespräche, dann auf Hold gedrückt, gesagt, Moment mal, falls ihr da Gespräche in die Richtung führt, Kooperation anstrebt, dann bitte sein lassen, bis wir wissen, wie wir damit umgehen. Das Ergebnis jetzt nach etwas mehr als 2 Jahren, glaube ich, so lange ist das her, ist, dass sich immer noch nichts getan hat. Und selbst da, wo die Landesverbände im Föderalismus auch sich entwickeln wollen, kommt der DFB und schiebt einen Riegel davor. Der DFB selber bekommt es nicht auf die Kette, irgendwas zu machen, weil die sagen, wir haben kein Geld. Bei allem, was irgendwie größere Maßnahmen sind, wie du es beschrieben hast, ist ja das Argument, wir haben keine Kohle dafür. Und sich zu öffnen und skalierbare Lösungen zu nutzen, die bereits im Markt sind, und da zähle ich ja nicht nur uns, es gibt ja für verschiedenste Bereiche digitale Lösungen, die schon da sind. Ja. Anstatt dass der DFB da 100 Entwickler einstellt und Millionen von Euro verbrennt im Zweifelsfall in einer Lösung, die nicht funktioniert, wäre das womöglich besser. Und also irgendwie an einer Linie des DFBs festzuhalten, statt ständig irgendwie in so aufflammenden Aktionismus, so hier, wir brauchen eine Spielvision, weil wir haben gesehen, wir wissen nicht, wie wir kicken wollen. Scheiß drauf, Spielvision, lassen wir jetzt mal, die Seite bestimmt noch so 50 Aufrufe im Monat. Und jetzt haben wir eine Trainingsphilosophie, und die Frage für mich ist, ist die Trainingsphilosophie auch irgendwann ein totes Booklet in 2 Jahren, das einfach nur da liegt, weil es Hannes Wolf nicht mehr gibt, weil es Teil des Kompetenzteams nicht mehr gibt, weil der DFB das nicht mehr so pusht oder nicht mehr bereit ist, es mitzufinanzieren, und dann ist das Thema auch wieder durch. Da werden hier alle scheu gemacht gerade, wir müssen, und dann ist es wie mit der Spielvision, ist dann irgendwann einfach als Website abgespeichert.
Ja, lass uns mal ein richtiges Fazit sozusagen ziehen. Wir haben jetzt ja beide für uns nochmal unsere Gedanken so ein bisschen rausgegeben, wie wir den Ausblick sehen, wie wir das Fazit ziehen. Mach doch mal einmal ein rundes, durchstrukturiertes Fazit am Ende.
Ja, für sehr viel Klarheit haben wir das hier folgendermaßen von unserer Seite definiert. Fazit Teil 1, sportlich gut gemeint, aber nicht gut gemacht. Ja, die Trainingsphilosophie Deutschland setzt endlich auf die richtigen sportlichen Prinzipien. Kleine Spielform, viele Ballkontakte, viele Entscheidungen, viele Wiederholungen. Endlich rückt das Spiel selbst wieder in den Mittelpunkt. Das ist richtig, das ist wichtig, das ist längst überfällig. Auch die Idee der besten Trainingseinheit klingt auf dem Papier plausibel. Eine klare Struktur, reproduzierbar für jeden Trainer, das ist ein Fortschritt gegenüber dem jahrzehntelangen Wildwuchs. Aber wenn man genauer hinsieht, wird klar, das ist kein Gamechanger, das ist keine Revolution, das ist kein System. Es fehlt an Tiefe, an Differenzierung, an Entwicklung über Altersklassen hinweg. Die Trainingsformen wirken wie aus einem Guss, aber leider für Bambini bis um 19 gleich. Eine methodische Bankrotterklärung, wenn man den Anspruch hat, Ausbildung systematisch aufzubauen. Und selbst da, wo es konkret wird, in den Beispieleinheiten, ist vieles schlicht nicht durchdacht. 3-Farben-Spiele in der D-Jugend, ohne als Coach irgendeine Form von Kapazität zu haben, Fintieren am Hütchen als Startpunkt für die Entwicklung von Leistungsspielern, Flankentraining, wo wir irgendwie 5 Minuten Übungszeit für 2 Abschlüsse brauchen, wo ist die Bezugnahme auf wirkliche Probleme im Breitensport, zu große Trainingsgruppen, zu wenig Platz, kein Material. Das ist keine moderne Trainingsdidaktik, das ist Handwerk von gestern im Gewand von heute. Und dann präsentiert man das Ganze mit einer 100% Zustimmung aus den NLZs, als sei Kritik nicht vorgesehen. Das ist keine Validierung. Das ist ein Symptom dafür, wie weit der DFB sich mittlerweile von der Realität an der Basis entfernt hat.
Teil 2.
Teil 2. Wenn man wirklich verändern will, reicht das nicht. Wir als Advanced Football haben für uns erkannt, solange es keine Lösungen für das Ehrenamt, für die strukturellen Defizite in Vereinen, für die fehlende Anbindung an Schulen gibt, wird sich an der Ausbildung im deutschen Fußball nichts verändern. Denn das eigentliche Problem sind nicht die Kinder. Es sind die Erwachsenen, die in veralteten Strukturen und Denkmustern verharren. Und was es dann braucht, sind keine bunten PDFs, keine Übungssammlungen mit schönem Layout. Was es braucht, sind skalierbare, flexible und realitätsnahe Lösungen, die nicht an Verbandsprozessen scheitern, sondern die echten Probleme vor Ort lösen. Genau dafür steht unsere Trainingsphilosophie 2.0 und das seit Jahren. Mit mehr als nur einer Struktur und deutlich mehr Differenzierung. Mit mehr als nur 10 Übungen, mit deutlich mehr Differenzierung für verschiedene Altersstufen. Und vor allem einem System, das Trainerin das Leben leichter macht und nicht schwerer. Denn wir arbeiten mit der Realität und nicht gegen sie. Trainer haben kaum Platz zum Trainieren. Trainer haben kaum Tore oder gar keine. Trainer haben nicht genügend Bälle. Ich habe nur 8 Kinder statt 14 oder 28 statt 14. Und ich habe ein unterschiedliches...
In der Regel sind sie nie gerade, sondern 13, 15, 17.
Ich habe 7 anstatt 14. Und ich habe ein unterschiedliches Niveau in jeder Einheit. Das ist die Realität im deutschen Vereinsfußball. Und wer das nicht versteht oder ignoriert, wird nie ein System entwickeln, das wirklich etwas verändert. Wir entwickeln keine Trainingsform. Wir bauen Systeme für Menschen und nicht für Excel-Tabellen. Und wir glauben, wer heute Zukunft gestalten will, braucht nicht mehr Theorien. Er braucht bessere Werkzeuge. Also genau für diese Realität machen wir Lösungen und nicht für die nächste Hochglanzgrafik beim DFB. Und wenn du echten Wandel willst, nicht nur eine Theorie, dann weißt du, wo du uns findest.
Und damit hätte ich gesagt, Sakko, Ben, war die zweite Folge. Wenn du als Zuhörer, als Zuschauer, je nachdem, jetzt sagst, hey, ich habe da auch meinen Teil dazu beizutragen, ich habe vielleicht eine eigene Erfahrung damit gemacht, sei es im Kinderfußballzertifikat, ich war bei einer Fortbildung, ich hatte eine Diskussion bei mir im Verein, dann melde dich gerne. Wir würden gerne nochmal eine weitere Folge aufnehmen mit eurem Feedback, mit euren Erfahrungsberichten. Schreib gerne an podcast@advance.football oder ihr schickt uns eine WhatsApp mit Sprachnachricht, Video, wenn ihr das möchtet, wie auch immer. Meldet euch bei uns und wir würden da sehr, sehr gerne in den Austausch kommen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann auf jeden Fall liken bzw. einen Kommentar drunter setzen oder auch bewerten. Und ganz wichtig, natürlich auch teilen mit Leuten, für die das genauso interessant sein könnte. Und wir haben jetzt ja ganz viel von Lösungen gesprochen. Da gehört natürlich unsere Videoplattform. Vielleicht kannst du nochmal den roten Screensaver zeigen, wenn du den offen hast. Bin ich mir nicht mehr sicher. Genau. Dann kannst du entweder unseren Podcast abonnieren, der ist kostenlos, unsere Videoplattform, die ist genauso kostenlos für Vereine und oder unseren Trainershop nutzen. Da haben wir ganz viele verschiedene Produkte, die dir das Training einfacher machen. Das ist alles keine Raketenwissenschaft. Wir versprechen dir nicht die eierlegende Wollmilchsau, aber so ein bisschen einfacher macht es das Ganze. Oder wenn ihr als Verein sagt, ihr habt irgendwie Lust, euch weiterzuentwickeln, dann jederzeit gerne melden. Sakko, vielen Dank und ich freue mich schon aufs Feedback und vielleicht kriegen wir ja nochmal eine Folge mit einem Gast hin. Da sind wir gerade in der Mache.
Ja, wäre schön, auch die andere Seite da nochmal einfach zu hören in der Runde. Können wir vielleicht ein paar Themen aufklären. Ich freue mich drauf.
Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao.